Herzlich willkommen zu Studio Campus, dem ersten Wissenschaftstag im RBB. Und hier ist Ihr Moderator, Jörg Thaddäus.
Jawohl, meine Damen und Herren. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt die ganze Zeit beschworen, wie toll wir es ja eigentlich miteinander haben könnten, die Journalisten, die Medienleute und die Wissenschaftler. Dabei wissen wir natürlich auch voneinander, dass es hier und da hakt, dass Wissenschaftler, wie vorhin angesprochen, sagen, so einfach kann man das wirklich nicht sagen, dass die Journalisten auf der anderen Seite sagen, was hat denn eure Forschung für einen Sinn, wenn ihr uns nicht klar, wenn ihr noch nicht mal uns erklären könnt in einfachen Worten, was ihr da tut. Über dieses Spannungsverhältnis zwischen denjenigen, die die Öffentlichkeit herstellen und denjenigen, die die Öffentlichkeit unbedingt verdient haben, darüber wollen wir uns jetzt in dieser Runde hier unterhalten. Ich darf Ihnen die einzelnen Menschen, die hier sitzen, noch mal vorstellen. Da ist zum einen die studierte Theologin und Germanistin Dr. Claudia Nothelle, Programmdirektorin des RBB, meine Damen und Herren. Ein habilitierter Erziehungswissenschaftler, der Erfahrung in der Politik hat, denn er war Wissenschaftsminister in Sachsen-Anhalt, ist jetzt Präsident der Humboldt-Universität, Professor Jan-Henrik Olberts, meine Damen und Herren. Studierter Germanist und Anglist, macht eine hinreißende Sendung bei RBB Inforadio. Das heißt, es sind eigentlich ganz genau zwei Formate, Wissenswerte und Treffpunkt Wissenswerte. Bitte begrüßen Sie Thomas Prinzler, meine Damen und Herren. Und ein Diplom-Meteorologe, der jetzt vor allem der Kommunikationschef des Geoforschungszentrums in Potsdam ist, Franz Ossing ist bei uns. Ein Chemiker, Diplom-Chemiker, der den Weg in den Journalismus genommen hat, viele Jahre bei der Süddeutschen Zeitung gearbeitet hat, bei WDR 1 Live, dem größten Jugendmedium in Europa, als Professor Holger aufgetreten ist, aber jetzt vor allen Dingen Wissenschaftsjournalisten an der Universität in Dortmund ausbildet. Professor Holger Wormer ist bei uns. Claudia, gleich die erste Frage, weil, wie gesagt, wir wollen ja jetzt mal gucken, wo kann es denn Zank geben, wo gibt es Unzufriedenheit, gibt es Wünsche von Journalisten, von Wissenschaftlern, die wir als RBB nicht erfüllen können, die der RBB nicht erfüllen kann?
Wünsche von Wissenschaftlern? Ja, manchmal ist es so, dass die Wissenschaftler gerne mehr Zeit hätten. Wir haben das heute schon mehrfach thematisiert. Wie kurz, wie lang kann eine Berichterstattung sein? Das ist der eine Punkt. Wie viel Sendezeit gibt es für die Themen? Das hängt nicht nur damit zusammen, dass wir zu geizig wären, mehr Sendezeit zur Verfügung zu stellen, sondern auch die Aufmerksamkeitsspanne unseres Publikums, unserer Hörer, Hörerinnen, unserer Zuschauer ist ja auch nicht ewig lang für ein Thema. Wir müssen also genau gucken, wie können wir das darstellen und so darstellen, dass es gelingt. Wir haben gerade Beispiele gehört, dass es ja gehen kann, wie man Wissenschaft präsentiert. Der andere Punkt ist die Frage nach der Komplexität. Gerne möchten Journalisten, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein, aber die Wissenschaftler hätten gerne immer ein Ja-Aber dazwischen. Und da übereinander zu kommen, das ist sehr schwierig.
Herr Prinzler, wenn ich jetzt sage, dass ich gerne Wissenswerte höre, dann denke ich mir oft, naja gut, ich bin auch vielleicht kein normaler Zuhörer, weil es mich halt so fasziniert. Gibt es Themen, wo Sie sagen, das kann ich meiner Zuhörerschaft nicht erklären, das ist nicht vermittelbar, das ist zwar höchst interessant und das geschieht auch hier in Berlin und Brandenburg, aber wir machen es trotzdem nicht?
Also in erster Linie scheitern diese Themen an mir selber. Also in dem Augenblick, wo ich sie selber nicht für mich rund bekomme, wo ich also selber nicht einen Gesprächspartner oder eine Situation habe, die es für mich nachvollziehbar macht, warum, weshalb, wieso da etwas passiert, in dem Augenblick scheue ich auch zurück, das zu machen. Ansonsten habe ich früher schon gesagt, ich komme aus dem Kinderfunk, es gibt kein Thema, was nicht auch im Hörfunk oder gerade im Hörfunk behandelt werden kann. Und mit Professor Rennert zu reden, es dauert nicht unbedingt 10 Jahre, um sozusagen ein Bild anzugeben, damit das Bild sich vermittelt. Es geht auch deutlich schneller. Aber ich bin natürlich andererseits auch in der Situation bei Inforadio, in der komfortablen Situation, die kurze Form zu haben von 3-4 Minuten unter der Woche und die lange Form von 15 Minuten Gesprächen und Feature am Wochenende.
Herr Wommert, Sie bilden ja nun Wissenschaftsjournalisten aus an der Uni Dortmund. Also gibt es ein großes Institut für Journalistik. Würden Sie denn sagen, es braucht mehr Wissenschaftsjournalisten oder der Journalist selber sollte wissenschaftlicher sein? Also er sollte, wenn Herr Prinz jetzt sagt, es scheitert an ihm, also der Journalist sollte doch schon relativ weiten Horizont haben, dass es an ihm erstmal nicht scheitern muss, weil das tut es ja nicht wirklich.
Also ich glaube beides. Also ich glaube schon, dass man Journalisten braucht, ob man die jetzt Wissenschaftsjournalisten nennt oder ob es, ich sag mal, konventionelle Journalisten sind, die sich auf Wissenschaft einlassen, die sich auch der Tools bedienen, die man bei Recherchen im Wissenschaftssystem eben nutzen kann. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Also heutzutage, glaube ich, reicht es nicht mehr aus, Wissenschaft nur in einem Spartenkanal oder irgendwo nach 22 Uhr zu senden, sondern es muss vielmehr in die Hauptnachrichtensendung und, vor allem aber auch mit einer journalistischen Haltung. Also wir brauchen auch nicht mehr Wissenschaftsjournalisten wie vor 30 Jahren, die dann, es fällt immer der Begriff der Vermittlung, schön das brav aufschreiben, was der Wissenschaftler sagt oder was ihm die Wissenschaftskommunikation, man muss leider schon manchmal sagen, serviert, sondern es muss auch kritisch nachgefragt werden. Warum kommt denn diese Sensation aus der Wissenschaft gerade jetzt? Braucht es vielleicht eine Anschlussfinanzierung oder warum kommt die jetzt? Ist die wirklich eine Sensation?
Aber nehmen wir doch mal jetzt gerade das Beispiel, was wir zuletzt gehört haben von Herrn Spiering, die Neutrinos. Ja. Wenn ich jetzt hin gehe als Journalist und sage, ja, was soll denn das? Da irgendwelche Kugeln da am Südpol eingraben, weil ich den ganzen Überbau überhaupt nicht verstanden habe und mir auch der Kopf raucht, wenn ich versuche es zu verstehen, wie soll ich da skeptisch sein? Ich kann doch eigentlich nur auf das hören, was er mir sagt, weil da gibt es wenigstens den Hauch einer Chance, dass ich es irgendwann mal verstehe.
Naja, ich meine, im Zweifelsfalle gilt jemand fragen, der sich mit so was noch auskennt. Also es reicht eben auch nicht nur aus. Ein Gegner. Ich meine, es fällt ja dann auch mal, sehen das alle so. Man kann ja auch einen Wissenschaftler fragen, wenn er sagt, so ist es, dann mal nachzufragen, sind Sie sich ganz sicher? Muss man vielleicht morgen die Meinung revidieren? Wie gut ist die Evidenz dafür? Und im Übrigen, das Thema ist doch spannend. Also ich meine, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Also das interessiert mich mehr, als wenn jetzt irgendwie im Rahmen der Volksmusik wieder irgendjemand durchs Bild läuft. Irgendwie, dann beschäftige ich mich doch lieber mit so spannenden Sachen, die in der Antarktis passieren, oder?
Ich würde das definitiv so sehen als Programmdirektorin, Claudia. Super, oder? Also wir können es auch, ich habe einen Mann gehört von WDR 5, ein Kollege von WDR 5, der gesagt hat, unsere Überlebenschance als Öffentlich-Rechtliche ist nur, schlaumeierischer zu werden. Also den Leuten, selbst wenn die Leute unser Programm nicht mehr verstehen, ihnen das Gefühl zu geben, wenn sie bei uns zugucken, dann sind sie automatisch dadurch Mitglied einer Gemeinschaft von Klugen. Heißt das nicht, wir könnten im Prinzip das ganze Programm von Sachen, die banal sind, außer ausgesuchte Gesprächssendungen, aber Dinge, die banal sind, davon könnten wir es befreien, also sagen, oder sogar das in die ARD tragen und sagen, wir schicken Florian Silbereisen zu RTL und machen 100 Minuten Wissenschaft Samstagabend, 90.
Dann laufen wir irgendwann Gefahr, dass das Arte-Prinzip alle öffentlich-rechtlichen Sender erwischt. Denn wenn man eine Umfrage macht, sagen alle Menschen, ich schaue eigentlich kein Fern und eigentlich nur Arte. Dann hätte aber Arte eine Einschaltquote, die über der von RTL liegt, wenn man das mal hochrechnen würde. Deshalb ganz so einfach ist das nicht. Ich glaube schon, dass wir andere Formate und andere Zugangswege finden müssen. Da bin ich sehr bei Ihnen, bei Ihren Überlegungen. Aber wir haben auch ein breites Publikum, das wir mit sehr unterschiedlichen Formaten erreichen und den einen oder anderen dann auch mit Musik. Es wird übrigens immer weniger Volksmusik. Das sind die alten Vorurteile, die uns immer noch erreichen. Es ist nicht mehr wirklich viel Volksmusik. Echte Volksmusik eh schon lange nicht mehr. Aber dass wir eine Breite des Programms haben und uns deshalb auch überlegen, wie kriegen wir solche Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen, anders vermittelt und auch so vermittelt, dass man sie vielleicht mal zu einer besseren Sendezeit sehen kann. Wie finden sie in unseren Hauptnachrichtensendungen statt, in unseren Magazinen? Das ist ein Thema, mit dem wir uns sehr beschäftigen. Und auch in exzellenten Gesprächssendungen natürlich.
Herr Olbert, Sie sind ja als jemand, der als Präsident der Humboldt-Universität auch selber Objekt von Berichterstattung. Haben Sie da am Anfang, als Sie berufen waren, da gab es solche und solche Stimmen. Die einen haben gesagt, wunderbar, was für ein freundlicher, verbindlicher, moderater Charakter. Die anderen haben gesagt, naja, der früher, der hat so komisch in seiner Habilitationsschrift rumgeschrieben. Dann hat Richard Schröder in der Welt einen aggressiven Artikel geschrieben. Wie sagen Sie da nicht, ich habe das eigentlich als Wissenschaftler mir gerade ausgesucht, damit sowas mir nicht passieren kann, damit ich über jeden Zweifel erhaben bin? Oder sagen Sie, das gehört zum Geschäft, weil ich so eine herausgehobene Figur bin?
Also ich glaube, dass jemand, der über jeden Zweifel erhaben sein will, auf keinen Fall Wissenschaftler werden sollte. Ich überlege, ob er Journalist werden könnte, aber ich...
Ja.
Wahrscheinlich schon.
Ja. Journalisten sind die einzigen, die nie irren.
Sie gehen als Wissenschaftler natürlich, in der Tat, das ist das Stichwort, Sie gehen das Risiko ein, zu irren. Und in der Wissenschaft ist Irrtum an sich ja erlaubt. Also es gibt noch keine Pflicht zu irren, aber das Recht auf jeden Fall. Und wenn Sie sich durch Ämter oder Funktionen in der Wissenschaftsorganisation exponieren, müssen Sie damit leben, dass Sie im Fokus öffentlichen Interesses stehen. Das kann man sich ja vorher überlegen. Das habe ich im Übrigen davor ja auch in der Politik schon ein bisschen geübt. Natürlich ärgert einen manches persönlich, das ist ganz klar. Andererseits muss man auch eine professionelle Haltung und Distanz dazu einnehmen, um handlungsfähig zu bleiben, also nicht zu dünnhäutig zu sein, wobei das eine Schwäche von mir ist, nebenbei bemerkt, durchaus mal dünnhäutig zu sein. Aber auf der anderen Seite muss man es auch bejahen, denn Wissenschaft lebt davon, dass sie zeigt und sagt, was sie macht. Da hängt unsere Legitimation von ab. Wir sind in der Regel öffentlich finanziert. Wir müssen in unser Haus reingucken lassen. Und da helfen uns die Medien dann auch sehr, weil diese Übersetzungsleistung können wir mit den Mitteln der Wissenschaft allein überhaupt nicht erbringen. Da brauchen wir Experten für, die sozusagen den Transfer von Wissen, auch von Problemen und Fragestellungen in die Öffentlichkeit organisieren. Daran müssen wir Interesse haben, sonst verlieren wir unsere Legitimation und möglicherweise sogar unsere Finanzierung.
Das tragen Sie ja als Chef ins Haus. Gibt es die Situation häufiger, dass Sie irgendeinem Mann, der womöglich in einem ganz verschrateten Nebenzweig irgendeiner Wissenschaft sich so richtig in die innere Emigration begeben hat, dass Sie dem sagen müssen, auch Sie müssen mit Journalisten reden, auch Sie, auch Ihnen würde es gut tun, gäbe es mal bei Inforadio ein Stück über Sie oder würden Sie mal bei den Profis bei Radio 1 wenigstens 5 Minuten mit Menschen reden?
Naja, Sie haben jetzt den Typus des Gelehrten vor Augen, der irgendwo hinter verstaubten Regalen sitzt. Ich kann ihn weniger auffordern, dass er mit Ihnen spricht, aber Sie könnten ihn bedrängen und ihn fragen, was er macht. Ja, ruhig auch bedrängen und ihn fragen, was er macht. Und es gibt keine skurrile Wissenschaft, meiner Meinung nach. Es gibt halt eine große Themenvielfalt und es gibt eine enorme Neugier, Dinge aufzuklären und zu verstehen. Und das, was uns als abseitig erscheinen mag, mag dem Forscher selbst oder der Forscherin, die auf dem Gebiet tätig, überhaupt nicht abseitig erscheinen. Und das würde ich auch nicht sortieren. Es ist ganz schwer für mich zu sagen, was an Neugier und an Wahrheitssuche ist eigentlich wichtiger oder welche Bestandteile der Wahrheit sind wichtiger als andere. Das ist ganz schwer zu sagen. Oft weiß man es im Übrigen auch nicht. Dann müsste man die Perspektive der Nutzanwendung dazu tun. Da halten wir Wissenschaftler uns manchmal auch zurück und sagen, wir können nicht für alles zuständig sein. Aber das Sortieren nach wichtig und unwichtig, ich denke, da Neugier und Interesse sind da wirklich wichtigere Motoren als so ein Selektionskriterium, wo ich übrigens auch fragen müsste, wer hat die Legitimation, das überhaupt als Kriterium zu formulieren? Also Sie können sagen, was Ihre Zuschauer oder Zuhörer interessiert, dann kann ich sagen, kann ich was bieten oder auch nicht. Nur die Wissenschaft daran ausrichten, glaube ich, dürfen wir nicht.
Herr Ossing, Sie haben im vergangenen Jahr ein Interview gegeben zu einer Spielart der Wissenschaft, oder wo es um Konfliktkommunikation ging. Da haben Sie darüber gesprochen, über die CO2-Einlagerung, die so einfach öffentlich nicht zu verhandeln ist. Haben Sie oft das Gefühl, dass, oder gelegentlich mindestens das Gefühl, dass Journalisten zu begrenzt oder zu festgelegt sind in ihrer Meinung, um wirklich hinzunehmen, was die Wissenschaft sich ergebnisoffen überlegen muss? Weil bei CO2-Einlagerung viele Journalisten, das weiß man, haben eine relativ klare politische Position, und das ist also CO2-Einlagerung widerspricht einer bestimmten politischen Position.
Ich glaube, wer als Journalist so rangeht, wie als Wissenschaftler, dass er mit einer vorgefassten Meinung an sein Thema geht, der hat einen Beruf verfehlt. Mhm. Ich habe im Großen und Ganzen habe ich bisher nicht die Erfahrung gehabt, dass Journalisten also einseitig vorgetunt an ein Thema rangehen und deshalb also ihre Meinung schon hatten und damit die nur noch mit nach Hause nehmen wollten. Es gibt auch Ausnahmen, aber die sind in Deutschland wirklich, die kann man mit der Hand zählen. Also es ist eine überschaubare Gemeinde, die wir da haben. Wenn das kritische Themen sind, wie sagen wir jetzt die geologische Speicherung von CO2 oder Fracken ist jetzt gerade die Sau, die wieder durchs Dorf getrieben wird, dann muss man zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, was die Wissenschaft dazu beitragen kann. Und das ist auch das, was wir im GFZ machen. Wir erforschen, ob es geht und wenn ja, unter welchen Bedingungen. Und auch wenn es nicht geht, sagen wir auch, es geht nicht. Ja? Das zweite ist die öffentliche Meinung dazu. Und da hat man schon ab und zu das Problem, dass einfach mit einer vorgefassten Meinung an das Thema rangegangen wird. Und die Überzeugung der Bevölkerung ist manchmal ein bisschen schwierig.
Ja, das ist ja der Punkt. Wie oft haben Sie das Gefühl, dass wissenschaftliche Ergebnisse, dass wissenschaftliche Arbeit mehr oder weniger, ja, missbraucht ist vielleicht ein starker Ausdruck, aber doch schon so benutzt wird, wie es demjenigen, der da gerade argumentiert, taugt. Weil eigentlich ja immer jeder für das, was er gerade öffentlich vertritt, einen Experten nennen kann.
Ja, Experten gibt es jede Menge. Die Frage ist dann eben, wie man die Experten auswählt. Das ist Ihr Job, da kann ich mich nur anbieten und sagen, ich habe Wissenschaftler, die zu den und den Themen was sagen können. Wie sie denn ausquetschen, was sie da rausholen an Informationen, das ist eine Frage des Journalismus. Ich bin da eigentlich recht nah bei Holger Wormer bei dem Thema. Ich glaube nicht, dass wir in Deutschland generell ein Problem haben, dass wir also Wissenschaftsfeindlichkeit haben, weder im Journalismus noch in der allgemeinen Bevölkerung. Was wir haben, ist an bestimmten Stellen Auseinandersetzungen über bestimmte, sehr klar definierte Themenfelder. Und die kann man weiter ausleuchten. Dann haben die Experten von der einen Seite, von mir aus auch die Experten von der anderen Seite. Und dann soll sich der geneigte Zuhörer oder Zuschauer oder Leser selbst sein Wissen daraus ziehen und eine Meinung bilden. Das wäre der übliche Gang der Dinge.
Aber verstehe ich Sie jetzt richtig, dass Sie meinen, es gibt bestimmte Themen, da ist die Meinung öffentlich so vorgefasst oder erscheint mindestens so vorgefasst, dass man dem auch wissenschaftlich nicht beikommt mit wissenschaftlichen Fakten?
Sollen wir jetzt das Fracken nehmen, ja?
Ja.
Fracken hat seinen schlechten Ruf aus den USA gekriegt. Die Technologie als solche ist steinalt seit 40, 50 Jahren. Sie können heute nicht mehr Auto fahren ohne Fracken eigentlich. Sie kommen an die Lagerstätten, kommen sie nur ran, wenn sie tatsächlich eben diese Verfahren auch nutzen. Deshalb können wir heute noch über genug Rohöl verfügen und damit eben dann auch unsere Motoren betanken. Was passiert ist in den USA, ist was ganz anderes. Wenn Sie das Zauberwort Kohlenwasserstoffe aussprechen, können Sie in den USA faktisch alles machen. Die Umweltschutzgesetzgebung ist komplett außer Kraft gesetzt damit und dann können Sie eben auch das machen, was Sie wollen. Was in den USA passiert ist, sind durchweg obertägige Schäden. Das ist aber in Deutschland gar nicht rübergeschwappt als Erkenntnis, sondern da ist Fracken ist gleich Fracken. Beim Bohren wird das Grundwasser versaut. Es gibt zwei Fälle, soweit ich da informiert bin, zwei Fälle in den USA, wo nachgewiesen worden konnte, dass eben durch unsachgemäßes Bohren obendrein auch noch, also die Grundwasserleiter verletzt wurden. Der Rest ist so effekt, dass das obertägig passiert ist, wo das Wasser einfach hingeschmissen wurde, dann aus den Tümpeln, mehr war das ja gar nicht, was man daraus gemacht hat, rausgeschwappt ist und dann in den Untergrund rein. Das darf ja nicht passieren.
Gibt es denn viele Leute, die bei Ihnen anrufen? Und weil ich meine, ich wüsste jetzt nicht, mir ist nicht zu erklären, wie das mit dem Fracking ganz genau läuft. Gibt es viele Leute, die bei Ihnen anrufen und sich erkundigen?
Ja, klar. Also
Journalisten?
Ja. Dafür sind wir auch da. Mehr als das anbieten können wir natürlich nicht. Ne? Aber ist ein umstrittenes Thema halt. Aber es ist Gott sei Dank nicht das einzige Thema, was wir machen. Also das System Erde, was wir erforschen, ist relativ vielfältig. Wir erforschen auch die Schnittstellen zu den anderen Teilsystemen, sprich Atmosphäre, Hydrosphäre und so weiter. Das heißt, das geht von der Seismologie über die Geochemie bis hin zur, Klimaforschung.
Wir haben, wie sich das für eine anständige Gesprächsrunde gehört, einen betroffenen Sofa, was in diesem Fall ein betroffener Tisch ist. Und zwar geht es um das Stichwort umstritten, was wir gerade schon hatten, meine Damen und Herren. Da ist zum einen Anna Kyrieleis, sie ist die Leiterin der Redaktion der Abendschau und Karl-Max Einhäupel, der Vorstandsvorsitzende der Charité. Schön, dass ihr beide hier sind. Wo ist Ihr Applaus, meine Damen und Herren? Das betroffenen Sofa ist vorgestellt worden. Anna, ist dir schon begegnet, dass es auch Arroganz von Wissenschaftlern gibt auf Anfragen? Das heißt, dazu sagen wir nichts, davon verstehen Sie eh nichts. Oder jetzt halten Sie mal den Ball flach, ich sage Ihnen jetzt, wie das ist und Sie sagen das dann bitte so im Fernsehen?
So konkret nicht, aber manchmal ist ja schon so, dass die ein oder andere Pressemitteilung, die ja für uns sehr vereinfacht formuliert ist, damit auch wir sie verstehen, schon Bände spricht, wo man dann denkt, gut, sollen wir darüber wirklich berichten? Also gestern gerade Erfolg mit der Nachweistechnik Frosch bekannt gegeben. Festkörperbasierte Halbleitersysteme zeigen jedoch unter realen Umweltbedingungen innerhalb eines Zeitbereichs von 10 bis 100 Femtosekunden einen schnellen Verlust der Phaseninformation in den Signalen, die sogenannten Quantendekohärenz und so weiter. Frosch ist eine Abkürzung.
Ja, aber das ist doch klar im Prinzip.
Ist klar. Ja. Jetzt ist für uns dann die Herausforderung...
Jetzt zucken alle mit den Achseln von den Wissenschaftlern, genau. So, ja, kenne ich.
Und wir sollen dann sagen, das ist wirklich ein Frosch, also das ist ein ganz seltener Frosch oder ein Alltagsfrosch, das ist wichtig, darüber sollten wir unbedingt in der Abendschau berichten. Ich finde, das ist vielleicht nicht arrogant, aber jedenfalls für uns wirklich schwer, das zu handhaben. Und wenn wir dann aber sagen, also dieser Frosch interessiert uns wirklich, dann rufen wir an, dann wird entweder gesagt, Herr Professor ist gerade in China bei einer Tagung oder in den USA bei einer Gastprofessur. Oder es sind Semesterferien. Und wenn wir dann sagen, ja, wir wollen das aber trotzdem sehen. Ja, aber die Forschungen sind ja, zu sehen ist ja eigentlich gar nichts mehr. Die Forschungen im Labor sind ein Jahr her. Und das Einzige, was wir dann zu sehen bekommen, ist jener Professor von der bunten Bücherwand. Und wir sollen das Ganze dann in 1,30, ganz einfach, bildlich schön umgesetzt darstellen.
Aber dann könnte man jetzt auch den Vorwurf zurückmachen. Da würde ich jetzt sagen, wenn ich dann der Pressestelle sehe und ich würde mal, hätte meinen Beruf verfehlt, würde ich sagen, Frau Köhler, hören Sie auf zu heulen. Es ist ja Ihr eigener Fehler, weil was umgeben Sie sich mit 13 Politikwissenschaftlern, 14 Germanisten? Hätten Sie jemanden dabei, der von richtig was Ahnung hat, dann wüssten Sie, was Frosch ist.
Ja, meinen Sie? Also ich glaube, wir haben sogar den einen oder anderen. Und tatsächlich ist das jedes Mal so, wenn wir... Wenn es um die Nobelpreise geht, wird schnell abgefragt, wer hatte welche Note in Chemie. Also wir sind, ja, darum geht es. Aber ich glaube, da ist ein Zusammenspiel gefragt, dass wir vielleicht auch mal eine Pressemitteilung bekommen, die wir ansatzweise auf Anhieb auch verstehen können, weil es ja auch darum geht, dass wir das den Zuschauern deutlich machen müssen. Also wir sind ja ein Mittler und ich glaube, da sind wir alle gefragt.
Du hast ja lange auch im Hauptstadtstudio gearbeitet, hast über Bundespolitik berichtet. Wenn du jetzt überlegst, das Ansehen von Berufspolitikern ist traditionell nicht besonders gut. Also denen traut man immer alles Mögliche Schlimme zu und moralische Abgründe tun sich auf, was da nicht immer alles behauptet wird. Der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin hat nach meinem Eindruck einen sehr viel besseren Ruf vorneweg. Siehst du das auch so oder ist das wieder zu global?
Ja, deswegen ist ja, glaube ich, auch dieser Trend dazu, den Experten, und das sind natürlich die Wissenschaftler, ranzuholen, weil das ist sozusagen die Wahrheit, die da verkörpert wird. Ich glaube, dieser Ruf ist da. Ob der immer so berechtigt ist, weiß ich nicht.
Karl-Marx Einhäupel verkörpert die Wahrheit, wenn wir über Schlaganfälle reden, über diesen besonderen Bereich der Neuromedizin, weil Sie ein anerkannter europaweiter Experte sind. Aber, Herr Einhäupel, Sie sind ja nun auch Vorstandsvorsitzender der Charité und somit sehr häufig auch wieder Berichterstattungsgegenstand. Ich habe von 2012 so ein Zitat aus dem Berliner Kurier gefunden. Da habe ich mir gedacht, da wird der Herr Einhäupel sich wieder wahnsinnig drüber gefreut haben. Ein dunkler Schatten liegt über der Charité, Berlins Mammut Klinik verstrickt sich in immer neue Skandale. Das, haben Sie da das Gefühl, da wird unsachlich berichtet oder ist wirklich das ein Hottentottenladen?
Naja, das Letztere, glaube ich, muss ich gar nicht jetzt nochmal richtig stellen. Natürlich ist er das nicht, aber in der Tat, über so ein Zitat ärgert man sich natürlich kolossal, weil das Gegenteil der Fall ist und es beleidigt ja nicht nur diejenigen, die jetzt sozusagen ganz oben die Verantwortung tragen, sondern 16.000 Mitarbeiter, die sich enorm bemühen, einen guten Job zu machen für die Berlinerinnen und Berliner, für die Wissenschaft. Und wenn dann so etwas gesagt wird, dann kriegt man schon manchmal das Gefühl, wenn die genauso strikt mit ihren Richtlinien umgehen würden, wie wir mit unseren, dann würde beiden Seiten geholfen sein.
Aber die Geschichten sind ja nicht total aus der Luft gegriffen. Also der Mensch, der tot, glaube ich, mehrere Tage auf der Toilette lag, eine Babyleiche, die nicht wieder gefunden werden konnte. Dann gab es Stasi-Geschichten. Es ging ja hin und her. Die nennen ja auch mehrere Sachen nacheinander. Sagen Sie dann, das muss passieren in so einem großen Kosmos, weil es eben so viele Menschen sind und somit auch sich 16.000 menschliche Fehler summieren? Oder ist das die journalistische Zusammenziehung, die Zuspitzung, die das verfälscht?
Naja, also zunächst muss man mal sagen, natürlich erwarten wir nicht, und das dürften wir auch nicht erwarten, dass Journalisten uns schonen, dass Journalisten uns einen Kredit geben, den wir gar nicht verdient hätten. Aber natürlich sind solche Dinge wie die Berichterstattung über die Leiche, die 5 Tage in einer Toilette gelegen hat, sind natürlich, so wie sie kommen, sehr verallgemeinernd und sehr unpräzise. Wenn Sie, was wir jetzt nicht machen wollen, die gesamte Geschichte dieser zweifellos der tragischen Geschichte hier hören würden, da würden Sie das sehr viel differenzierter sehen. Und ich glaube, hier liegt eines der Probleme, dass Journalismus, und gerade wenn es um inhaltlich wissenschaftliche Themen geht, eigentlich Dinge vereinfachen muss. Es gibt aber natürlich auch Prozesse, wo diese Vereinfachung nicht funktioniert, sondern wo man genau hinschauen muss und sagen muss, warum ist das passiert? Und etwas Zweites, ich habe die Feststellung gemacht, wenn mal eine Zeitung oder ein Sender auf so eine Geschichte eingestiegen ist, dann machen alle anderen nach einem oder 2 Tagen sofort mit und dann haben sie einen Riesenskandal. Wir werden zu Recht kritisiert, wenn wir abschreiben. Ich kann nur sagen, bei den Journalisten würde ich das gerne genauso festmachen, dass die auch noch recherchieren, bevor sie etwas abschreiben und dass sie nicht das, was alle anderen Sender gesagt haben, einfach nur wieder zitieren und damit entsteht eine Situation, die sie als Unternehmen eigentlich gar nicht mehr beherrschen können.
und die dann auch, glaube ich, dafür dazu sorgt, dass so ein gewisses Grundmisstrauen da ist, was uns gegenseitig eigentlich blockiert. Das habe ich immer mal wieder festgestellt. Also natürlich sowas wie diese Keime, in dem Augenblick sind jetzt nicht die Türen offen und sie sagen, wir sind ganz, ganz herzlich willkommen. Wir würden uns aber manchmal wünschen, dass wir zum Beispiel ein halbes Jahr später einfach mal darstellen können, wie schwierig es ist, auf so einer neugeborenen Station zu arbeiten und die auch zu organisieren. Das wird uns dann wiederum nicht ermöglicht, weil einfach so ein Grundmisstrauen den Medien gegenüber, es kann ja nicht sein, dass wir das einfach nur darstellen wollen. Im Zweifel wollen wir es kritisch beleuchten. Ja, ich glaube, auch da müssten wir uns mehr vertrauen.
Herr Professor, stimmt das, wenn Anna das so sagt, würden Sie für sich bestätigen, dass Sie über die Zeit, die Sie jetzt Vorstandsvorsitzender der Charité sind, dass Sie misstrauischer geworden sind?
Mit Sicherheit. Also ich bin angetreten und wir haben damals uns festgelegt, wie wollen wir, weil das sozusagen der Wechsel im Vorstand war ja damals bedingt durch eine Skandalisierung des Verhältnisses von Charité und Helios. Ich sage ausdrücklich Skandalisierung. Es war nichts Skandalöses daran. Es war völlig klar, wir müssen das beenden, weil wir das nicht mehr beherrschen können. Und wir sind angetreten mit der ganz klaren Festlegung, wir wollen offen sein, wir wollen proaktiv auf die Presse zugehen, wir wollen denen sagen, wenn wir ein Problem haben, damit wir nicht erwischt werden, sondern damit wir dann von vornherein damit rausgekommen sind. Nur wenn Sie dann erlebt haben, wie oft so etwas dazu führt, dass Sie in guter Absicht Informationen gegeben haben und wie Sie die dann in der Zeitung oder in den Medien, wo auch immer, wahrnehmen, dann werden Sie zurückhaltender. Und ich bin zurückhaltender geworden und ich überlege mir mittlerweile sehr genau, wo lassen wir Sie reinschauen und vor allem, wen lassen wir reinschauen. Nicht diejenigen, die nur gut über uns schreiben, das ist nicht unsere Absicht, sondern diejenigen, die fair und nach Recherche die Dinge betreiben und wahrnehmen. Und das gibt es ja Gott sei Dank auch noch und nicht nur natürlich beim RBB. Der RBB ist jetzt nicht die Institution, wo die schärfste Kritik geübt werden muss. Aber auch beim RBB gibt es gelegentlich mal Kommentare, Sendungen, wo ich mir sage, da hätte ich gerne eine etwas objektivere Darstellung gehabt.
Ist das eigentlich nicht möglich, Anna, unter dem Vereinfachungsdruck, unter dem wir stehen, dass trotzdem die Differenzierung, die Herr Einhäupl einfordert, geschieht? Können wir das dann fast gar nicht mehr, weil uns der Zuschauer nicht folgt, weil wir langweilig werden?
Doch, aber ich glaube, es ist ein Spagat zwischen differenziert, alles ganz klar darstellen und gleichzeitig wurde ja gerade eben auch in der Runde gesagt, wir sollen Haltung zeigen. Also ich glaube, wir können nicht immer alles zu 100%, also oder dieser Spagat, den hinzubekommen, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Und das dann in so einem schnelllebigen Geschäft, das macht es nicht leichter.
Von Herrn Einhäupl, wenn man es jetzt von der anderen Seite her bedenkt, also der Berliner Kurierleser meinetwegen, der möchte, die Frau ist schwanger und der Mann überlegt, wo soll sie denn das Kind entbinden? Dann guckt er in seine Zeitung und sieht, aha, da ist was vorgefallen in der Charité. Man muss den doch informieren. An welcher Stelle soll man da differenzieren? Soll man da dann zwischen den Zeilen, und warum soll man gerade da differenzieren, wenn man das auf anderen Feldern gar nicht tut? Also wenn man sagt, der und der Politiker ist ohnehin Schweinepuckel, müssen wir uns keine weiteren Gedanken drüber machen. Warum soll man gerade da dann anfangen, feinnerviger zu sein?
Also ich möchte auch die Frage stellen, ob man nicht auch in der Politik feinnerviger werden müsste, weil ich mir einfach mittlerweile mich frage, wer wird eigentlich noch Politiker? Er darf keine Putzfrau gehabt haben, er darf nie irgendwo mal irgendwo eingeladen gewesen sein. Das ist ja alles im Prinzip richtig. Aber die Art und Weise, wie wir mit den Politikern umgehen, führt möglicherweise wirklich dazu, dass viele Leute, die eigentlich geeignet wären für die Politik, das gar nicht machen, weil sie sich das nicht antun wollen. Und bei uns hat das einen anderen Aspekt. Wenn Sie über eine Klinik, und jetzt will ich gar nicht nur über die Charité reden, wenn Sie über ein Krankenhaus oder über das Gesundheitssystem in einer Weise berichten, wie das mitunter geschieht, und ich will jetzt ausdrücklich sagen, das ist nicht die durchgängige Attitüde, aber es ist leider viel zu häufig der Fall, dann werden Sie natürlich als Patient komplett verunsichert sein, wenn Sie ins Krankenhaus gehen. Wenn Sie zu Recht lesen, dass in Krankenhäusern aus wirtschaftlichen Gründen Operationen gemacht werden, die vielleicht gar nicht erforderlich sind, dann ist doch jeder einzelne Patient, wenn er operiert werden muss, vor der Frage, ist es vielleicht bei mir nicht genauso. Und deswegen, glaube ich, haben wir eine höhere Sorgfaltspflicht in der Berichterstattung über solche sensiblen Themen wie Gesundheit, wie Leben und Tod. Ich kann nur zum Beispiel das Thema des Hirntods nennen. Wir haben in Deutschland sterben jeden Tag viele, viele Menschen, weil sie keine Organe kriegen. Das Ganze ist in Misskredit geraten, zum Teil durch die Ärzte selber, die hier Dinge gemacht haben, die wir in keiner Weise akzeptieren können, aber zum Teil auch durch die Medien, die in einer unreflektierten Weise das Thema Hirntod in eine Ecke geschoben haben, wo es wissenschaftlich überhaupt nicht hingehört. Hirntod ist eine völlig klar diagnostizierbare Situation. Es wird niemand Hirntod erklärt, der nicht wirklich Hirntod ist. Und trotzdem wird es dann skandalisiert, hinterfragt, die Frage diskutiert, gibt es das überhaupt? Und hier würde ich mir einfach eine sehr viel differenziertere Berichterstattung von allen Medien wünschen, weil das natürlich die einzige Möglichkeit ist, die Menschen wieder sicher zu machen, dass wenn sie sich Ärzten, wenn sie sich Kliniken anvertrauen, dass sie dann tatsächlich in 99,9% der Fälle adäquat und richtig behandelt werden.
Dankeschön. Vielen Dank, Herr Einhoppe. Vielen Dank, Anna. Dankeschön. Nehme ich auch in die Runde die Frage mal mit von den beiden. Wie ist das, Herr Prinzler, mit der Differenzierung speziell dann, wenn man mitkriegt, dass die das können wir, glaube ich, aus dem Kollegenkreis sagen, es gibt viele Leute, die ganz schnell sagen, auf so einem Redaktionsflur, das ist ja genau wie. Und dann wird mal eben schnell das küchenpsychologische Wissen, das klinische Wissen der Mutter, das sie in der Bäckerei gesammelt hat, auch auf Gesundheitspolitik übertragen. Haben Sie das Gefühl, dass das, was Herr Einhoppe gerade beklagt hat, dass das oft der Fall ist, dass man sich das ein bisschen zu einfach macht und dass sich niemand daran erinnert, dass wir als Journalisten eine Sorgfaltspflicht haben?
Also sicherlich gibt es das und sicherlich ist es so und ohne, dass ich jetzt auf andere Medien zeigen will, aber es ist schon so, dass sowohl in der Redaktion als auch draußen es Zeitungen gibt, die von allen sofort gelesen werden, wo es bestimmte Schlagzeilen gibt, die dann zum Teil auch unreflektiert übernommen wird. Ich sage mal, bei uns in der Redaktion meistens jedenfalls funktioniert, denn häufig ist doch so, dass denn an der Stelle eine Nachfrage in Richtung Wissenschaftsredakteur kommt, was hältst denn du davon? Und in dem Augenblick zumindest eine Reflexionsebene mehr damit ist. Ich bin, ist am Anfang gesagt worden, ich bin ja kein Naturwissenschaftler, sondern ich bin Generalist. Das ist natürlich unserem Profil, unserem Radio auch geschuldet. Das heißt also, ich habe wirklich die Möglichkeit, in verschiedenen Themen drin zu sein, ohne sie ganz intensiv behandeln zu können. Aber ich habe einen Überblick und versuche aufgrund dieses Überblicks dann auch zu gucken, mit wem könnte man darüber reden oder welches Thema sollte man vielleicht denn doch etwas, ja gar nicht, oder doch etwas genauer behandeln. Also es ist schon da, aber nicht so.
Ja, ich möchte eigentlich unbedingt was zu dem sagen, was Herr Einhoppe sagte, weil ehrlich gesagt würde ich da vehement widersprechen, weil es ist die Aufgabe der Medien, Menschen auch zu verunsichern, in dem Sinne, dass sie kritische Fragen stellen. Also wenn man die Faktenlage anguckt, es gab zum Beispiel wunderbare Dokumentationen in der ARD, Vorsicht Operation, war die Story gelaufen, und dieser Beitrag hat ganz klar gezeigt, dass es eben sehr wohl für viele Kliniken ein Problem ist, wenn sie nicht genug operieren, dass hier der wirtschaftliche Aspekt in der Klinik ganz stark reinspielt in den wissenschaftlichen Aspekt. Und das haben wir in vielen anderen Bereichen auch. Und entweder wir wollen Demokratie, und da muss man eben sozusagen es auch akzeptieren, übrigens auch als Wissenschaftler, die ganze Wissenschaft ist geprägt von Unsicherheit. Und wir stellen uns hin und sagen, wir wollen die Patienten nicht verunsichern. Natürlich müssen wir die Patienten verunsichern, aber nicht in dem Sinne, dass wir sie ganz alleine damit lassen, sondern dass sie auf der Basis von den Sachen, denen sie heute ausgesetzt sind, in der Arztpraxis, in der Klinik und so weiter, wirklich kompetent sind und kritische Fragen stellen können. Und das ist für mich eine positive Unsicherheit. Das Zweite noch zu dem
Vielleicht darauf einzugehen, glauben Sie wirklich, wenn jetzt irgendjemand ein Geraune, und sehr viel mehr ist das ja oft nicht, was beim Boulevardjournalismus, was insinuiert wird, wie Herr Einhoppe sagt, glauben Sie wirklich, dass jemand dadurch zur Kompetenz ermächtigt wird, dass weitergegebene Gerüchte?
Also Verunsicherung, ich meine Verunsicherung wirklich in einem qualitativ hochwertigen Sinne. Also man muss auf der Basis von einer vernünftigen Recherche verunsichern. Und insofern sind Journalismus und Wissenschaft in vielen Dingen von der Herangehensweise auf der Qualität qualitativ hochwertigen Ebene gar nicht so unterschiedlich. Ich muss eben benennen, ich muss die richtigen Fragen stellen und nicht irgendwie ein Geraune, sondern da muss ich halt recherchieren. Dazu brauche ich Leute, die das können. Klar, die sich auch ein bisschen in der Wissenschaft auskennen. Aber ich glaube, es wäre eine Illusion, wenn man sagt, es ist alles in Ordnung in der Wissenschaft und in den Kliniken sowieso und wir verunsichern die armen Patienten. Wir haben ein Projekt, das nennt sich Mediendoktor, wo wir wirklich Checklisten arbeiten, wo man sagt, wie gut ist denn die Evidenz, die Therapie, die da dargestellt wird und, und. Und vielleicht noch ein letzter Satz zu dem, was gesagt wurde. Also ich habe mittlerweile vor den schlecht verkauften Pressemitteilungen, die gerade zitiert wurden, genauso viel Angst wie vor den zu gut verkauften. Weil da werden nämlich auch Sachen dargestellt, zum Teil, wo dann schon eine Heilung versprochen wird. Neulich ein Beispiel hier von dem Fraunhofer-Institut Richtung Mecklenburg-Vorpommern, wo man hinterher sagen kann, hier ist der Endnutzer, bekommt direkt aus der Wissenschaft etwas, das würde man im Journalismus beim Presserat vorstellig werden lassen. Und da muss die Wissenschaft auch aufpassen, dass sie nicht ihr Vertrauen da verspielt und nicht ganz in so eine PR-Ecke gerät, wie das leider mittlerweile zum Teil der Fall ist.
Herr Olbert, Sie wollen direkt erwidern?
Ja, da muss ich auch noch ein bisschen gegenhalten. Es ist schon richtig, dass man eine Sache durchdrungen haben muss, wenn man sie vereinfachen will. Das heißt, ich muss wissen, worin ihre Kompliziertheit betrifft, um sie dann intelligent zu reduzieren. Aber ich will mal eine Lanze für Herrn Einhäupel brechen. Wie ist es denn um die journalistische Sorgfalt und Freiheit und Verantwortung bestellt, wenn sie nach Quoten und Auflagen justiert wird? Was mache ich denn mit einem prekär beschäftigten freien Mitarbeiter, der dringend die nächste Story braucht, um über Wasser zu bleiben einfach? Und ich sage Ihnen mal eins voraus, die 10 wirklich renommierten und guten Wissenschaftsjournalisten, die wir in Deutschland noch haben, wenn deren Stellen frei werden, bin ich ziemlich sicher, die werden ersetzt durch freie Mitarbeiter, die dann eben frei flottierend Geschichten immer wieder aufkochen, ohne in die Hintergründe hinein zu recherchieren, mit schnellen Stories kommen müssen. Also das Argument, was Sie brauchen, das gibt es tatsächlich.
Wo ist denn die Evidenz für die Zahl 10? Wie haben Sie denn die Zahl 10 erhoben in dem Fall?
Weil es die 10 sind, die ich in seriösen Zeitungen mit wirklich tiefen und langfristigen Recherchen wahrnehme. Ansonsten sehe ich einen legitimen Unterhaltungsaspekt. Klar, die gibt es auch, die habe ich jetzt nicht mitgerechnet, die das ganz nett machen, aber ich meine jetzt wirklich Wissenschaftspublizistik im ursprünglichen Sinne des Wortes, die im Übrigen beispielsweise auch über das Spektrum der Wissenschaften in Gänze ein bisschen Bescheid weiß, die sich auch Geisteswissenschaften zuwenden kann, die den Mut hat, die Frage nach dem Sinn von Dingen weiterhin aufzuwerfen oder unseren Kompetenzverlusten, die mit der Technik einhergehen. Also kritischer Wissenschaftsjournalismus, der wirklich aus Hintergründen heraus sich speist von Wissen und Können, da würde ich mal sagen, viel mehr als 10 sind das nicht. Die Namen werde ich jetzt nicht nennen. Auf das Eis werden Sie mich nicht
führen.
Nachher gerne.
Beim
RBB gibt es auch welche, das stimmt.
Aber das sind ja schon mehr als die prekär beschäftigten freien Mitarbeiter beim RBB. Da habe ich ein Zucken gemerkt, Claudia.
Ja, da gibt es ein großes Zucken, weil wir die Debatte immer wieder führen. Und ich sehr wohl weiß um die Not vieler freier Kolleginnen und Kollegen, die, ich glaube, ich muss das so sagen, nicht im Öffentlich-Rechtlichen arbeiten können, weil sie hier wirklich andere Arbeitsbedingungen haben. Das möchte ich hier einmal auch eine Lanze dafür brechen. Und ich hoffe, dass es zumindest hier erstmal niemand so geht, dass er eine Geschichte verkaufen muss, die er nicht zu Ende recherchiert hat. Also da müssten wir nochmal an anderer Stelle drüber reden.
Haben Sie den großen Vorteil, öffentlich-rechtlich verfasst zu sein? Da ist es nicht so, aber das ist die Minderheit.
Aber dennoch glaube ich, dass wir da auch eher unterscheiden müssen zwischen dem Bereich der Boulevardisierung, wo einfach auch Wissenschaft boulevardisiert wird. Wir haben vorhin kurz im Vorgespräch über Galileo gesprochen. Ist Galileo Wissenschaft? Ist es nicht Wissenschaft? Was machen die da? Aber es ist vielleicht ein Einfallstor, um viele Menschen oder ein jüngeres Publikum zu erreichen. Auch die Themen, die Herr Professor Einhäupel angesprochen hat, angefangen, oder du hast sie genannt, von dem Toten in der Toilette und den Frühchen und die ganzen Themen, die wir hatten. Das ist natürlich eine starke Boulevardisierung und da gilt wie für jedes Thema die Sorgfaltspflicht und der Punkt, wie recherchiere ich, was kann ich nachweisen, bin ich eindeutig bei allen Forderungen, die hier erhoben wurden. Dennoch, wir müssen darüber berichten. Es findet statt, es ist ein Thema und wir können es nicht totschweigen. Es ist beim Punkt Gesundheit sicher nochmal etwas anderes, weil es auch immer die Existenz des Einzelnen, des Patienten betrifft. Das ist etwas anderes, ob ich über Neutrinos berichte und das auch hinterfrage und gucke und wie sinnvoll ist das Geld gut angelegt, ob er, oder über die Frage sind 10% aller Operationen ist jetzt aus der Luft gegriffen, überflüssig. Das betrifft ja jeden Einzelnen viel existenzieller und ich glaube, die Sorgfaltspflicht ist noch einen Tick höher. Aber wir müssen die Fragen stellen und wir müssen auch nachhaken und dann aber, wenn es irgendwie möglich ist, den Patienten, also unseren Zuschauern, unserem Publikum, die Argumente mit an die Hand geben, wie sie mit dem Thema umgehen müssen, wie sie nachfragen können und wie sie es insgesamt angehen können. Ich glaube, dass insgesamt bei Wissenschaftsthemen in allgemeinen Medien, nicht in speziellen Wissenschaftszeitschriften, ist ein anderer Punkt. Immer der Punkt ist, wo ist der Schnitt, wo ist der Schnittpunkt zum Leben, zur Erfahrungswelt der Leute. Wenn ich das nicht vermittelt kriege, wenn ich da keinen Punkt bekomme, dann ist es sehr schwierig, ein Wissenschaftsthema in einem allgemeinen Medium, Radio, Fernsehen, Zeitung, Internet, anzugehen.
Herr Ossing, Sie wollten...
Genau das Thema eigentlich, weil für mich ist das ein bisschen zu kurz verhandelt. Solange wir von Wissenschaftsjournalismus reden, haben wir nur diese eine Sparte. Ja? Das kommt aber nicht richtig an das Thema ran, weil wenn ich von dem Thema rede, Skandale in der Charité oder von der Hungerkatastrophe in Afrika, dann habe ich ein Nachrichtenthema. Und das muss wissenschaftlich unterfüttert werden, ob das stimmt oder nicht. Insofern haben die Wissenschaftsressorts meiner Meinung nach in der Bundesrepublik in den letzten Jahren an der Stelle alle ein wenig geschlafen. Sie sind im Ghetto geblieben. Ja, da gehören sie gar nicht rein. Wissenschaft ist eine Querschnittsredaktion im Prinzip. Nicht? Und wenn ich von der Hungerkatastrophe als Beispiel mal rede, 2009 in Afrika, da hieß es überall, das ist die Klimakatastrophe, ganz klar, ist alles die Dürre. Gar nichts davon. Die Hirse war überall in Lagerhäusern. Die wurde nicht ausgeliefert, weil es Warentermingeschäfte waren, die dahinter saßen. Da hätte ein Wirtschaftswissenschaftler an der Stelle sofort sagen können, hier, guck mal da. Das heißt, eine Nachrichtenredaktion hat sowohl Hohl- als auch Bringschuld an der Stelle, um das Ding rund zu machen. Insofern bin ich völlig bei Ihnen da an der Stelle.
Also wir werden jetzt...
Ghetto, muss ich kurz widersprechen, das mag für viele Öffentlich-Rechtliche gelten. Das kann man ganz klar zeigen, da gibt es auch Daten dazu, dass das bei den Printleitmedien ganz anders der Fall ist. Also Süddeutsche, Titelseite,
ja, die FAZ, fangen gerade
Zeit, an, da Zeit und so weiter. Also da sind sie schon vorne und genau, da bin ich völlig d'accord mit Ihnen, da muss auch irgendwas passieren.
Herr Prinz, Sie haben jetzt das Privileg, hier mahnende Worte zum Schluss loszuwerden, so Sie denn wollen, mit Ihrer Stimme, die auch im Radio einfach einen immer so wahnsinnig freundlich auch anspringt. Wenn das so ist, wie Herr Ossing gerade sagt, dann müsste man ja an unsere RBB-Kollegen, die jetzt hier sitzen, dann auch sagen, Freunde, ich bin zwar in der Wissenschaftsredaktion, aber ihr seht ja an meinem Beispiel, als Generalist, als studierter Nicht-Naturwissenschaftler, man kann das schon begreifen. Nur es wäre doch schön, ihr würdet einfach auch mal euren Horizont erweitern, kümmert euch um die Wissenschaft, seht, dass eine ganze Welt dahinter steckt und vor allen Dingen seid ganz besonders vorsichtig, wenn ihr den Sachverhalt nicht komplett durchdringt.
Das war ein wunderbares Schlusswort, genau so. Nein, also meine, es ist ja so, das ist anders aufgestellt bei uns wie bei manchen anderen. Es gibt ja in dem Sinne keine Wissenschaftsredaktion, weil die besteht aus einem freien Mitarbeiter, nämlich mir. Das eigentliche
prekär beschäftigt.
Würde ich nicht sagen. Aber das eigentliche Problem ist, wir reden natürlich immer von der Süddeutschen und von der Zeit, alles wunderbar, aber guckt man in die Breite. Und ich meine, da weiß ich von der Wissenschaftspressekonferenz, wo die Kollegen sitzen, da ist ganz viel prekäre Beschäftigung in Redaktionen da, weil einfach mal nicht genügend Auftragsvolumen da ist, weil das zurückgegangen ist. Also es ist nicht so, dass es mehr geworden wäre. Es ist im Unterhaltungssektor mehr geworden, im Boulevardsektor sicherlich mehr geworden. Aber insgesamt, glaube ich, ist es schon etwas, was deutlich weniger geworden ist. Was mit sicherlich auch damit zu tun hat, dass manche Wissenschaftsredaktionen vielleicht zu lange, ich weiß nicht, ob im Ghetto, aber zu lange auf sozusagen Formen, Formaten und Aussagen sitzen geblieben sind und sich nicht aktiv, und meine, da kann ich von mir nur reden, sich aktiv einfach in die Redaktion reinzusetzen. Es hat eine Weile gedauert, und da bin ich bei Herrn Rennert, um nochmal bei diesem Bild zu bleiben, wo man 10 Jahre vor stehen bleiben muss. Ich mache das jetzt seit 15 Jahren oder so. Also das ist am Anfang auch nicht so gewesen. Da war die Ecke, du machst immer so ein Zeug, was so unverständlich ist, aber mach mal, ist gut. Das hat sich gewandelt. Also es ist mittlerweile viel stärker so, dass entweder ich oder die Redaktion wirklich auf mich zukommt oder wir aufeinander zukommen und sagen, wo gibt es Dinge, die zu verhandeln sind. Natürlich auch, das ist mein Anspruch, von der Faszination der Wissenschaft, von dem, was da an unendlichem Geld auch investiert wird, zu vermitteln, um zu sagen, auch Grundlagenforschung, die jetzt nicht zu irgendwas Nütze ist, ist einfach mal per se ein Kulturfaktor, der zählt. Und möglicherweise wird in 100 Jahren was draus. Aber dazu brauchen wir immer Leute wie mich und andere, die das vermitteln, die das transportieren und die das auch, sagen wir mal, aus dem Bauch oder aus dem Wissen heraus kritisch hinterfragen können und dem Hörer so ein Stückchen Wegweiser sein können. Neben der Faszination auch die anderen Fragen.
Liebe Internetnutzer, liebe Internetnutzerin, die Sie uns jetzt hier verfolgt haben auf rbb-online im Livestream, das war von Anfang an klar, dass wir mit dieser Diskussion keinesfalls alle Fragen, alle Sorgen, die sich da in den Weg stellen, lösen können würden. Deswegen machen wir an der Stelle jetzt einen kurzen Schnitt. Sie verfolgen den Studiocampus, den Wissenschaftstag im rbb. Der wird nachher fortgeführt, indem die Menschen, die sich hier versammelt haben, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Journalistinnen und Journalisten des Rundfunks Berlin-Brandenburg, sich nachher noch treffen und sich einfach mal tatsächlich auf Augenhöhe direkt am Tisch unterhalten, was sie denn gegenseitig besonders interessiert und besonders beschäftigt. Bis hierhin vielen Dank, vor allen Dingen vielen Dank an unsere Runde, vielen Dank an Herrn Ahnhäupel, vielen Dank an Anna Kyrieleis, dass Sie sich hier an der Diskussion so munter beteiligt haben. Vielen Dank, meine Damen und Herren, Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.